Das finde ich auch ein sehr starkes Bild mit den Kleidern. Die Frage ist, wann waschen wir unsere Kleidung? Wenn ein Fleck drauf ist oder wenn fünf drauf sind? Oder wäschst du erst, wenn alles voller Flecken ist? Die Erfahrung zeigt, umso länger man wartet, was zu waschen, desto schwieriger ist es, dass es wieder rausgeht. Und wenn erstmal alles voll ist, dann kann man es nicht mehr waschen. Ich habe Arbeitskleidung, die wasche ich nicht so oft. Die ist von oben bis unten voll mit Flecken. Und die kriegt man auch nicht mehr raus. Und dieses Prinzip ist bei uns im Alltag in allen Dingen so. Sobald wir Dinge haben, die nicht in Ordnung sind, werden sie schlimmer, umso länger wir sie nicht angehen. Und so verhält sich es auch mit dem Tod. Wenn der Feind es schafft, uns zu beflecken, aber wir sagen, ja, das machen wir später, das ist nicht so schlimm. Wenn wir es dulden, dann kann sich diese Sache ausbreiten und schlimmer werden. Es können neue Flecken dazukommen oder es kann sogar kaputt gehen, das, was da befleckt ist. Und kann man auch nachlesen in 3. Mose 13, Vers 47 bis 59. Das ist das Gesetz über den Aussatz an Kleidern. Können wir jetzt nicht lesen, aber ich fasse es kurz zusammen. Da heißt es auch, wenn man merkt, dass an dem Kleidungsstück ein Mal ist, etwas, das nicht in Ordnung ist, dann muss man es untersuchen. Und wenn man es noch waschen kann, dann ist es sehr gut. Dann kann man das Kleidungsstück noch weiter verwenden. Aber wenn diese Sache um sich weiter frisst oder schon eingebrannt ist in das Kleidungsstück, dann gibt es keine andere Wahl mehr, als dass man alles verbrennen muss. Und das darf uns nicht passieren. Deswegen lasst uns diese in Anführungszeichen negative Seite nicht vergessen. Wenn Befleckung hineinkommt, gleich waschen, damit der Tod nicht bleiben kann. Und die andere Seite finde ich auch sehr gut. Wir sind nicht nur beschäftigt damit, den Tod abzuwaschen und nur zu schauen, dass wir nicht befleckt werden, sondern der Herr gibt auch einen Weg, dass wir lebendig bleiben und lebendig werden. Und zwar sagt er, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat. Amen. Diese sieben Geister Gottes, sie sind auch sieben Fackeln. Die Eigenschaft des Geistes ist es, dass er brennt. Und in unserem Geist muss es auch brennen. Römer 12, Vers 11 heißt es, seid brennend im Geist. Amen. Geschwister, seid brennend im Geist. Halleluja. Und der Herr, er hat sieben Geister, voller Leben, voller Feuer und voller Brennen. Und diese sieben Geister und mit seinem Geist möchte er auch uns lebendig machen. Und in uns ist auch dieser Leuchter, der brennen soll. Und das auch, er hat auch mehrere Lampen. Ich habe heute, während ich hier saß, mal hochgeschaut an die Decke. Noch kann man hier drin ganz gut sehen, aber wenn noch weitere Lampen ausfallen, ich glaube, da hinten sind schon einige weg, irgendwann wird es immer dunkler. Wenn Markus nicht was macht und die Lampen hier wieder ersetzt, dann ist irgendwann das Licht aus. Und so ist es auch mit dem Leuchter in uns. Es ist nicht nur eine große Flamme, sondern es sind viele Flammen. Es sind sieben Arme mit sieben Flammen, die brennen. So ist auch unser Geist. Und wie wir gehört haben, dieser Geist kann betrübt werden. Auch, dass die Lampen brennend gehalten werden, das kann unterbrochen werden. Und ich habe auch mal darüber nachgedacht, was sind eigentlich so die Kanäle, von denen wir Öl bekommen und die unsere Lampen am Brennen erhalten? Und das Erste, was einem vielleicht einfällt, ist das persönliche Gebet, die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist wie ein Röhrchen, das Öl in unseren Leuchter nachfüllt. Auch die persönliche Zeit im Wort. Das ist auch eine Möglichkeit, wie der Herr Öl in unseren Geist hineingießen kann, damit es weiterhin brennt. Aber meine Erfahrung ist auch gewesen, in den Versammlungen, das war für mich oft eine sehr große Röhre, da kam so viel Öl und so viel Geist und Leben geflossen durch den Mund der Geschwister und durch den Geist, der dadurch zu reden konnte, dass mein Gefäß auch wieder gefüllt worden ist. Dann das Singen von geistlichen Liedern. Heute haben wir gesungen und gestern. Das ist auch eine Möglichkeit, wie der Herr unseren Geist füllen kann. Und dann gibt es auch einen sehr wichtigen Punkt, dass die Gemeinschaft mit den Heiligen ist auch ein Röhrchen. Dort kann der Herr auch sein Öl zu uns gießen. Deswegen vermeide nicht die Gemeinschaft mit Geschwistern. Isolation ist wirklich eine Strategie des Feindes, um den Fluss des Öls und des Geistes in unseren Geist zu unterbrechen. Und es gibt noch weiteres, eins habe ich noch aufgeschrieben, das Reden des Wortes. Wenn wir selber das Wort reden, werden wir mit dem Geist gefüllt. Das ist wirklich ein Geheimnis oder ein, darauf würde, glaube ich, niemand von uns kommen, aber das ist ein Prinzip vom Herrn. Wenn du das Wort in den Mund nimmst und es aus dir heraus fließen lässt, dann füllt auch der Herr dich mit Öl und dein Leuchter brennt. Und so gibt es viele Dinge, auch vielleicht bei uns unterschiedlich starke Gewichtung, wo der Herr Öl nachgießen kann. Aber der Feind kennt auch all diese Öl, diese Möglichkeiten, wie Gott das Öl in unser Herz oder in unseren Geist bringen kann. Und er versucht, jedes Röhrchen zuzustopfen. Und da es viele gibt, merkt man vielleicht nicht, wenn eines verstopft ist. Man denkt, ja, es ist ja noch Licht da. Dann geht das nächste Röhrchen zu, dann lässt man vielleicht weg, dass man im Wort liest. Dann ist auf einmal die Gewohnheit da, dass man immer weniger in die Versammlungen geht. Und so kann der Feind nach und nach die Röhrchen verstopfen. Und wenn du es merkst, dann ist es wirklich, kann es sein, dass es schon sehr spät ist. Es sind schon viele Rohre zu. Und diese Rohre alle wieder freizukriegen, ist gar nicht so einfach. Deswegen müssen wir wachsam sein und den Herrn auch sagen, Herr, wo habe ich den Geist vielleicht betrübt? Wo ist es in meinem Leben gedämpft worden, sodass kein Öl mehr fließen kann? Wo habe ich Gewohnheiten entwickelt, die diese Röhrchen blockieren? Ja, Hebräer 10, Vers 25 heißt es, es ist bei ihnen eine Sitte geworden oder eine Gewohnheit, die Versammlungen zu versäumen. Und der Feind sagt immer, ja, diesmal ist nicht so schlimm, du kommst ja nächstes Mal wieder. Oder wenn du heute nicht liest, du kannst ja morgen lesen. Ich glaube, das ist uns allen nicht unbekannt. Deswegen werde wach, sagt der Herr. Er sagt in Vers 2, oder Vers 1 nochmal, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das Übrige, das am Sterben war. Amen. Das ist der Schlüssel. Der Herr möchte, dass die Bereiche, die am Sterben sind in unserem Leben, dass sie wieder lebendig werden. Der Herr hat nicht das Interesse, uns als Leuchter wegzustoßen, wenn zwei oder drei Röhrchen oder mehr zugegangen sind. Nein, er möchte, dass das, was am Sterben ist, dass es gestärkt wird und wieder lebendig wird. Er hat nicht vor, uns abzubrechen, wie es auch in Jesaja 42, Vers 3 heißt, der Herr wird das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Sondern er möchte, dass das, was krank ist, dass es gesund wird. Dass das, was geknickt ist, dass es geheilt wird. Und dann können wir auch erfahren noch, das ist der letzte Vers, mit dem ich es auch schließe, in Römer 8. Wir brauchen diesen Geist nämlich unbedingt. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt und brennt, Amen, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Amen. Geschwister, seid brennend im Geist. Amen.